Eine neue Woche steht in den Startlöchern und ihr habt euch entschieden, sie mit dem PTA heute Podcast zu beginnen. Das finde ich gut. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge am 21. Oktober 2024. Ja, während wir uns so langsam vom Oktober verabschieden und schon die ersten Fragen nach Kalendern in den Apotheken laut werden, wollen wir uns heute mal anschauen, warum das Bundesinstitut für Risikobewertung vor Koffeinpulver warnt, was der BVPTA und die ADEXA gemeinsam planen und was man zur Impfung gegen Pneumokokken und der gegen RSV wissen sollte. Mein Name ist Benedikt Richter und ich freue mich, dass ihr da seid. Und worüber ich mich vergangene Woche auch gefreut habe, war die Meldung, dass der Berufsverband PTA und die Gewerkschaft ADEXA verstärkt zusammenarbeiten wollen. Gemeinsam wollen sie an einer zukunftsorientierten Strategie arbeiten, um die Vor-Ort-Apotheken als attraktiven Arbeitsplatz für PTA zu stärken. Im Rahmen der Expo-Pharm gab es dazu auch einige Gespräche zwischen den Verantwortlichen. Ein zentrales Anliegen ist die Reform der PTA-Ausbildung. Denn immer weniger junge Menschen entscheiden sich, den PTA-Beruf zu erlernen, was unter anderem auf eine veraltete Ausbildung zurückgeführt werden kann. Anja Zierath, die Bundesvorsitzende des BVPTA, sagt dazu, die derzeitige Ausbildung wird den künftigen Anforderungen an PTA nicht mehr gerecht. Das Berufsbild der PTA ist in die Jahre gekommen und muss modernisiert sowie an heutige deutsche und europäische Standards angepasst werden. Neben der Reform der Ausbildung wollen die beiden Organisationen auch eine bundesweit einheitliche und höher qualifizierte Weiterbildung für bereits ausgebildete PTA etablieren. Die soll den PTA nicht nur mehr Eigenverantwortung ermöglichen, sondern auch neue Aufstiegschancen bieten. Es braucht Perspektiven für engagierte PTA, um den Beruf langfristig attraktiv zu halten, sagt ADEXA-Bundesvorstand Andreas May. Ohne gut ausgebildete und eigenverantwortlich arbeitende PTA wäre eine verantwortungsvolle Versorgung der Bevölkerung nicht möglich, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Und lange warten müssen wir darauf nicht, wie es aussieht. BVPTA und ADEXA wollen schon zeitnah erste Maßnahmen zur Stärkung der PTA und der Vorortapotheken erarbeiten. Eine Zusammenarbeit, die in meinen Augen durchaus Sinn ergibt und der Berufsgruppe der PTA ein Sprachrohr verschafft in all den berufspolitischen Diskussionen der letzten Jahre. Ich persönlich bin wirklich sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Und ich sage schon mal allen Beteiligten jetzt vielen Dank für euren Einsatz. Ich bin ja jetzt seit mehr als einem halben Jahr wieder zurück in der Apotheke vor Ort. Und in meinem Empfinden hat die Nachfrage nach so einzelnen Wirkstoffen stark zugenommen. Es vergeht, glaube ich, keine Woche, in der nicht jemand nach einem Ausgangsstoff fragt, weil er oder sie sich den selbst zuführen möchte, nachdem man im Internet vermeintliche Indikationen und Dosierungen recherchiert hat. Manchmal sind es so ganz unkomplizierte Sachen wie Glycerol für die Gummis an Autotüren oder ja, so ein bisschen Isopropanol. Oder kürzlich hatte ich einen Herrn, der Natriumhypochlorid gegen seinen Nagelpilz kaufen wollte. Oft nervt dann die Apotheke mit ihren Fragen und mit ihrem Abraten von solchen Ideen und Alternativvorschlägen, die ein bisschen sicherer sind. Und viele dieser Gespräche enden auch gern mal mit, tja, aber im Internet kann ich das in 5-Liter-Flaschen bestellen, kann ja nicht so gefährlich sein. Ja, und manchmal haben Menschen auch echt vor, so potente Wirkstoffe einzunehmen. So wurde kürzlich über den Tod einer jungen Frau berichtet in Deutschland. Sie hatte zu viel Koffeinpulver eingenommen. Und als ich die entsprechenden Artikel dazu auf Social Media las, fiel mir in den Kommentaren immer wieder auf, dass Leute ein generelles Verkaufsverbot von Koffeinpulver forderten. Aber wie jetzt so an meinen Beispielen zu Beginn deutlich wurde, vielleicht nur weil man eine Substanz verbietet, bedeutet das nicht automatisch, dass Leute sie nicht mehr nutzen. Koffeinhaltige Pulver sind in Form von Nahrungsergänzungsmitteln über das Internet oder im Handel vor Ort frei verkäuflich erhältlich. Häufig nehmen SportlerInnen solche Produkte als Pre-Workout zur Leistungssteigerung ein. In manchen Online-Shops sind Produkte mit reinem oder hochkonzentriertem Koffeinpulver erhältlich. Aus Sicht des Bundesinstituts für Risikobewertung ist bei diesen Pulvern die Gefahr einer versehentlichen Überdosierung hoch. Bereits sehr geringe Mengen des Koffeinpulvers können zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Koffein kennen wir natürlich alle aus dem Kaffee oder aus bestimmten Teesorten. Deshalb wird die Wirkung von hochkonzentriertem Koffeinpulver wahrscheinlich häufig ein bisschen unterschätzt. Die Wirkung von Koffeinpulver ist nicht vergleichbar mit derselben Menge an Kaffeepulver oder einem anderen koffeinhaltigen Lebensmittel. Das wissen viele nicht. Die gleiche Menge reinen Koffeins hat eine immens höhere Wirkkraft. Durch die frei verkäuflichen hochkonzentrierten Pulverprodukte können so versehentlich sehr hohe Dosen Koffein eingenommen werden. Zwar können geringe Mengen an Koffein positive Wirkungen haben, wie etwa eine erhöhte Achtsamkeit und Leistungsfähigkeit, aber zu hohe Dosen können gesundheitliche Beeinträchtigungen auslösen. Die Folge sind dann starke Unruhe, Übelkeit, erhöhter Blutdruck, Herzrasen oder auch Herzrhythmusstörungen. Die Einnahme von etwa 5 bis 10 Gramm purem Koffein, das entspricht etwa 1 bis 2 Teelöffeln, kann sogar lebensgefährlich sein. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit empfiehlt für gesunde Erwachsene nicht mehr als 0,2 Gramm Koffein als Einzeldosis. Über den Tag verteilt gelten 0,4 Gramm als gesundheitlich unbedenklich, für schwangere und stillende Frauen sind es 0,2 Gramm. Koffeintabletten, die man ja auch in der Apotheke kaufen kann, die sind ebenfalls mit Vorsicht anzuwenden. Die Einzeldosis liegt bei einer halben bis einer Tablette und pro Tag dürfen maximal 1 bis 2 Tabletten eingenommen werden. Bei reinem Koffeinpulver ist die Menge an Pulver gleich der Menge an Koffein. Ich weiß, schockierend. In 0,2 Gramm Pulver sind also 0,2 Gramm Koffein enthalten. Diese Menge entspricht etwa einer Messerspitze. Soweit erstmal logisch. Jetzt fragt euch aber mal, ob eure heimische Küchenwaage 0,2 Gramm abwiegen kann. Ja, meist messen herkömmliche Küchenwaagen erst ab einem Gramm relativ genau. Auch mit den beigefügten Dosierlöffeln ist die Pulvermenge nur ungenau abzumessen. Da seht ihr jetzt also schon mal das erste Problem von diesen Pulvern. Als potenziell akut tödliche Dosis gelten bei erwachsenen Menschen, wie schon erwähnt, 5 bis 10 Gramm Koffein. Eine Tasse Kaffee mit 200 Millilitern enthält etwa 0,09 Gramm Koffein. Um 5 Gramm Koffein über Kaffee als Getränk aufzunehmen, müssten also rund 10 Liter Kaffee getrunken werden. Somit ist bei einem üblichen Kaffeekonsum bei Erwachsenen keine Koffeinvergiftung zu erwarten. Bei unseren Pulvern sieht es aber anders aus. Schon 1 bis 2 Teelöffel Pulver enthalten etwa 5 bis 10 Gramm Koffein und das ist ja die potenziell akut tödliche Dosis. Schwere oder gar tödliche Vergiftungen mit hochkonzentriertem Koffeinpulver sind also möglich und gar nicht so unwahrscheinlich. Koffeinpulver, die als Nahrungsergänzungsmittel angeboten werden, zählen als Lebensmittel und sind frei verkäuflich erhältlich. Die durchlaufen kein Zulassungsverfahren und werden auch nicht auf Sicherheit oder Wirksamkeit geprüft, bevor sie in den Handel gelangen. Die Verantwortung für die Sicherheit der Produkte und die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Bestimmungen tragen Hersteller und Vertreiber. Die Überwachung der Produkte auf dem Markt ist Aufgabe der Lebensmittelüberwachungsbehörden der Bundesländer. Ich fühle mich daher mal wieder bestätigt in meiner guten alten Angst vor Nahrungsergänzungsmitteln. Die sind nur eine Ergänzung der Ernährung und keine Medikamente. Wenn es bei euch in der Apotheke also die Anfrage nach Koffeinpulver gibt, dann sollte man vielleicht eher auf die einzeldosierten Koffeintabletten und die empfohlene Maximaldosis hinweisen. Unsere letzten beiden Themen für heute, die drehen sich rund um das Thema Impfung. Die Grippeimpfstoffe werden fleißig verteilt, auch Covid-Impfstoffe lagern in den Apotheken und zuletzt auch die Impfstoffe gegen Mpox. Mit dem RS-Virus betritt jetzt ein weiterer Erreger die Bühne, gegen den man sich schützen kann und sollte. Die STIKO empfiehlt die RSV-Prävention nicht nur für Babys, sondern auch für Senioren. Bei den Babys immunisiert man passiv mit Antikörpern. Bei den älteren Menschen kommen die Impfstoffe Abrysvo oder Arexvi zum Einsatz. Ab 75 Jahren sind sie Standardimpfung, ab 60 Jahren Indikationsimpfung. Die Impfung soll möglichst vor der RSV-Saison im Spätsommer, Herbst stattfinden, also spätestens jetzt. Und passend dazu gab es vergangene Woche endlich die Meldung, dass die gesetzlichen Krankenkassen diese Impfung für Senioren erstatten. Gesichert. Die neue Schutzimpfungsrichtlinie wurde schon am 26.09. im Bundesanzeiger veröffentlicht. Schon eine Weile her. Dauert manchmal ein bisschen. Der ebenfalls zugelassene mRNA-Impfstoff gegen RSV von Moderna, der heißt mRESVIA, ist laut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung noch nicht zulasten der gesetzlichen Krankenkasse verordnungsfähig. Und noch eine weitere Neuigkeit haben wir dazu bekommen. Die Schutzimpfungsrichtlinie hinsichtlich der Influenza-Impfung wurde angepasst. Es wird jetzt nicht mehr auf den zwingenden Einsatz von Vierfachimpfstoffen hingewiesen. Bei Nichtverfügbarkeit von Dreifachimpfstoffen in der Grippesaison 24/25 können auch Quadrivalente verwendet werden, für die die Kassen die Kosten dann ebenfalls übernehmen. Und, falls euch die Frage im HV mal begegnet, die RSV-Impfung für Senioren kann gleichzeitig mit der saisonalen Influenza-Impfung verabreicht werden. Und auch die Pneumokokken könnten uns dieses Jahr noch etwas beschäftigen. Auch da steigen momentan Infektionszahlen. Gefährlich sind die, weil sie zu Lungenentzündung, Nasennebenhöhlenentzündung oder akuter Mittelohrentzündung führen können. Aber auch schwere Infektionen wie Sepsis oder Hirnhautentzündung können auf das Konto der Pneumokokken gehen. Allein in Deutschland erkranken jährlich ca. 600.000 Menschen an einer durch Pneumokokken verursachten Lungenentzündung. Laut dem aktuellen epidemiologischen Bulletin wurde in diesem Jahr dem Robert-Koch-Institut bisher 6.305 invasive Pneumokokkeninfektionen gemeldet, also über 6.000. Zum Vergleich, letztes Jahr um diese Zeit hatten wir etwa 4.000 Fälle. Aufgrund der steigenden Zahlen sollten vor allem Risikogruppen, dazu zählen Kleinkinder, ältere Menschen und chronisch Kranke, standardmäßig und zeitgerecht gegen Pneumokokken geimpft werden. Im Jahr 2022 hat Pfizer einen neuen Impfstoff gegen Pneumokokken auf den Markt gebracht. Er heißt Apexnar. Der konjugierte Impfstoff schützt vor 20 Pneumokokken-Serotypen und hat von den zugelassenen Konjugatimpfstoffen damit die breiteste Abdeckung. Zugelassen war Apexnar für Erwachsene ab einem Alter von 18 Jahren. Seit dem 12. März diesen Jahres ist der 20-valente Pneumokokken-Konjugatimpfstoff Apexnar auch für Kinder zugelassen. Mit der Zulassung für die Anwendung bei Säuglingen bzw. Kindern und Jugendlichen unter 18 wurde der Impfstoff in Prevenar 20 umbenannt und ist unter dem neuen Handelsnamen bestellbar. Wir lösen dieses Namenschaos mal kurz auf. Also, die Pneumokokken-Konjugatimpfstoffe von Pfizer tragen für die Anwendung als Säuglingsimpfung traditionell den Namen Prevenar, sagt Pfizer selbst. Die Zahl dahinter steht für die Anzahl der abgedeckten Serotypen. Deswegen gibt es Prevenar 7 und Prevenar 13. Weil Apexnar mit 20 Serotypen aber nie für Säuglinge zugelassen war, hieß der Impfstoff nie Prevenar, sondern bekam einen eigenen Namen. Und weil Apexnar jetzt auch für Säuglinge ab 6 Wochen zugelassen ist, passt er wieder in die Nomenklatur der Firma und heißt fortan Prevenar 20. Lagerbestände von Apexnar dürfen laut Pfizer ohne Arztrücksprache auch dann abgegeben werden, wenn auf dem Rezept bereits der neue Handelsname Prevenar 20 vermerkt ist. In Abstimmung mit den zuständigen Landesbehörden sowie dem Paul-Ehrlich-Institut können die Impfstoffe unabhängig von ihrem Namen bei Kindern und Erwachsenen eingesetzt werden, heißt es. Zusammensetzung, Dosierung und Handhabung seien identisch. Aber aufpassen, nur weil der Impfstoff jetzt eine Zulassung hat, heißt das nicht, dass es auch eine Impfempfehlung gibt. Für den Einsatz bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen wird Prevenar 20 in der bisherigen Empfehlung der STIKO nämlich noch nicht berücksichtigt. Wer sollte sich allgemein gegen Pneumokokken impfen lassen? Bisher empfiehlt die STIKO die Pneumokokkenimpfung allgemein für alle Säuglinge ab dem Alter von 2 Monaten, alle Menschen ab dem Alter von 60 Jahren, PatientInnen mit angeborenen oder erworbenen Immundefekten oder Suppressionen, mit sonstigen chronischen Krankheiten, mit anatomischen und fremdkörperassoziierten Risiken für eine Pneumokokkenmeningitis und bei beruflichen Tätigkeiten wie Schweißen und Trennen von Metallen, weil die zu einer Exposition gegenüber Metallrauch einschließlich metalloxidischen Schweißrauchs führen. Es ist also damit zu rechnen, dass Prevenar 20 auch bald eine Impfempfehlung für die Kleinen erhält. Bedarf ist auf jeden Fall vorhanden. Und ich hoffe jetzt, euer Bedarf an Infos ist für diese Woche noch nicht gedeckt und ihr schaut auch mal auf ptaheute.de vorbei oder in die aktuelle PTA Heute Zeitschrift. Den Podcast gibt's nächste Woche wieder, denn für diese Woche sind wir fertig und ich muss dann jetzt auch mal los in die Apotheke. Ich wünsche euch allen eine zauberhafte Woche voller freundlicher KundInnen und KollegInnen und ich würde mich freuen, wenn ich euch nächste Woche auch wieder den folgenden Satz sagen kann am Ende. Gehabt euch wohl!